Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
Hallo und herzlich willkommen zu Gin Talk, unserer Folge Nummer 2. Heute für euch am Mikro
Fabian
und Judith. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört und haben auch nach unserer allerersten Folge gleich Feedback von euch erhalten und freuen uns sehr, dass das positiv ausgefallen ist. Wir haben aber auch noch ein paar Tipps von euch gekriegt und wollen die jetzt ganz gerne umsetzen und schauen mal, wie Folge 2 so läuft.
Aber ihr könnt uns natürlich auch zu Folge 2 dann gerne Feedback geben oder auch generell zu unserem Podcast, was ihr euch vielleicht wünscht, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Das könnt ihr gerne machen über unsere Website www.gintalk.de. Da ist ein Kontaktformular, könnt ihr uns eine Nachricht schicken. Ihr findet uns aber natürlich auch auf den verschiedenen Social Media Kanälen, vor allen Dingen auf Facebook und auf Instagram. Da könnt ihr uns auch Nachrichten schicken oder Kommentare unter die Folgen setzen. Ich denke, ihr werdet eine Möglichkeit finden, uns irgendwie euer Feedback zu geben. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wir sind ja noch ganz am Anfang, wie gesagt, Folge 2 und wollen uns auf jeden Fall verbessern. Dazu ist Feedback natürlich absolut wichtig.
Und wir haben euch heute auf jeden Fall wieder ein Interview mitgebracht. Diesmal habe ich mit Stefan Penninger gesprochen. Das ist der Macher vom Granit-Gin aus Bayern. Und sonst haben wir noch für euch?
Genau, wir haben wieder die Gin-Vorstellung, die ich dann machen darf. Ich habe wieder 3 Gins mitgebracht und wieder einen aus Deutschland, einen hier aus unserer Region, wo wir herkommen, also Großraum Frankfurt und Umgebung, und einen internationalen. Ich verrate jetzt noch nicht, welche 3 das sind. Das könnt ihr dann nach dem Interview in der Gin-Vorstellung hören.
Genau, dann kommen wir einfach gleich zum Interview. Ich habe mit Stefan Penninger alle möglichen Fragen gestellt zu seinem Gin. Und als erstes hat er uns aber erstmal ein bisschen was über sich erzählt, wer er ist und warum er nach seinem Studium, was er eigentlich fertig gemacht hat, dann doch sich überlegt hat, Brenner zu werden.
Ja, mein Name ist Stefan Penninger. Ich bin der Repräsentant der 5. Generation der alten Hausbrennerei Penninger. Ich habe eigentlich ganz profan was Modernes studiert, also Informationswissenschaften und BWL mit diversen Modulen in Richtung Wirtschaftsinformatik. Habe dann noch mit einer Promotion begonnen in IT-Security, habe die dann aber nicht abgeschlossen. Und habe mich dann sozusagen auf die Familienwurzeln besonnen und bin in den heimischen Betrieb eingestiegen. Da habe ich quasi erstmal so das Kaufmännische gemacht und diesen ganzen Quatsch, wenn du als Informatiker ins reale Leben eintrittst, was du dann halt alles so machen kannst, so ein bisschen Online-Marketing, so ein bisschen Marketing-Gedöns und so weiter und so fort. Und je länger, dass ich sozusagen mich mit unserem Kerngeschäft befasst habe, also mit der Spirituosenherstellung, umso mehr habe ich eigentlich das Interesse geweckt worden, wie diese Spirituosen eigentlich tatsächlich hergestellt werden. Und zwar nicht nur so High-Level-mäßig, sondern richtig reingehen ins Detail. Ich bin ja bei uns quasi direkt auf dem Hof auch aufgewachsen. Also ich habe von der Pike an gesehen, wie unsere Kollegen und Mitarbeiter Spirituosen hergestellt haben, aber wie man so als Kind oder als Jugendlicher ist, das, was der Vater macht oder so, das interessiert einen eigentlich quasi überhaupt nicht. Und erst später sozusagen ist meine Liebe zur Spirituose dann durchgekommen. Ich habe dann angefangen mit einem ganz normalen, einfachen so 2-Tages-Brennerseminar am Bodensee. Und das war sehr interessant, da ging es um Obstbrände und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja schon ganz gut, aber da muss ja noch mehr kommen. Dann habe ich im Jahr drauf, habe ich in Berlin am Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie einen Destillateuraufbaukurs gemacht. Also das waren dann schon 14 Tage und so alles, was im Endeffekt ein Destillateur in einem schon größeren Betrieb können muss. Also geht es nicht nur darum, wie kann ich Alkohol destillieren, wie kann ich Aromen erzeugen und so weiter und so fort, sondern da geht es auch darum, okay, wie kann ich ein sicheres Produkt verlässlich sozusagen auf den Markt bringen? Welche gesetzlichen Regelungen gibt es da alle sozusagen zu beachten? Und genau, also alles drumherum über Qualität von Wasser, über Dokumentationspflichten, HACCP, diese Qualitätssicherungsgedöns. Also alles, was man braucht, um wirklich verlässlich gut sozusagen liefern zu können. Und das war dann auch irgendwann vorbei und ich sah mich gestärkt sozusagen auf den Markt vorbereitet. Aber da war immer noch so dieses Jahr, das kann es ja jetzt immer noch nicht gewesen sein. Und dann habe ich 3 Jahre später habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir es aber gescheit. Und ich habe mich dann quasi zur Destillateur-Meisterprüfung angemeldet. Also das ist eine Industriemeisterprüfung, die wird von der IHK in Berlin abgenommen. Dauert wie so übliche Meisterprüfungen 1,5 Jahre mit so einem allgemeinen Teil und mit einem speziellen Teil, der sich aufs Fachliche bezieht. Und habe dann von August bis Oktober 2017 in Berlin an eben diesem Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie meine Destillateur-Meisterprüfung abgeschlossen. War da auch der Klassenbeste quasi, was mich sehr freut, weil ich ja sozusagen als Quereinsteiger eigentlich keine klassische Ausbildung als Destillateur genossen habe, sondern mir das eigentlich so ad hoc beibringen musste. Genau, und parallel dazu bin ich halt auch natürlich als Geschäftsführer mit dem ganzen kaufmännischen und buchhalterischen und so weiter und so fort, das einen Spirituosenhersteller betrifft, eigentlich in meinem realen Leben in Anführungsstrichen betraut und vertraut.
Das klingt nach besten Voraussetzungen, um guten Alkohol herzustellen, um schöne Getränke zu machen. Du bist, also ich habe mich zuletzt auch mit jemandem unterhalten, die lassen dann oft auch brennen. Bei dir ist ja dann alles in einer Person sozusagen.
Ja, genau. Allerdings, wenn du halt alles in einer Person hast, kannst du halt nicht alles gleichzeitig gleich gut machen. Also ich habe schon noch angestellte Destillateure und Destillateurmeister, die dann das tatsächliche Destillieren und Ausmischen von Spirituosen für mich vornehmen. Aber so Produktentwicklung und so weiter und so fort, das mache ich eigentlich alles selber. Und wenn ich mit dem Produkt fertig bin, mit einer Rezeptur fertig bin und so weiter und so fort, dann wird es bei uns halt quasi heutzutage jetzt ins Warenwirtschaftssystem, ins System eingegeben und meine Destillateure können dann sozusagen nach meinem Rezept die Spirituosen herstellen in beliebigen Mengen, wie sie halt dann notwendig sind.
Wir haben Stefan dann auch gebeten, ob er uns nicht mal seinen Gin auch vorstellen mag und uns vor allen Dingen auch erklären kann, was denn den Granit Gin so ganz besonders macht.
Also unser Granitgin ist ja im Endeffekt eine bayerische Interpretation eines klassischen Dry Gins. Und also sozusagen wir kombinieren da Varianten von klassischen Old British Empire Botanicals, also Ingwer, Kardamom, Koriander, Zitronenschalen, Limettenschalen, dieses ganze sozusagen Standard Botanicals. Und wir erweitern das Ganze aber halt über ein Kräuterdestillat aus bayerischen Kräutern und Wurzeln. Also da ist natürlich der Bärwurz drin, der sozusagen für den bayerischen Wald unser Haus- und Hof-Botanical ist, aber auch zum Beispiel Enzian, Kamille, Angelika-Wurzel, genau, und noch weitere Botanicals, die bei uns eben so heimisch sind. Und das macht im Endeffekt den Granit-Gin aus. Er ist ein Gin, der eigentlich ein ganz klassisches Flavor-Profile hat, aber eben eine kräuterbetonte Geschichte, sodass sie sagen, okay, es ist nicht nur ein Gin aus Bayern, sondern tatsächlich ein bayerischer Gin, der eine bayerische Note hat. Granit-Gin deswegen, weil wir ja aus einer Granitanbauregion und auch aus einer Granitstadt kommen und deswegen haben wir unseren Granit-Gin natürlich auch versucht, mit diesem Material sozusagen zu vermählen. Das passiert einerseits, indem wir das Rohdestillat über Granitsteine laufen lassen. Ich vereinfache das immer als Granitsteinfiltration. Es ist natürlich keine Filtration im eigentlichen chemisch-industriellen Sinne, sondern es ist sozusagen eine symbolische Vermählung zwischen dem Material und dem Destillat. Und das Zweite ist, dass wir jeder Flasche Granit-Gin ja so einen kleinen Granitstein mit dran geben, den man so, das habe ich mal ein bisschen von den Whisky-Jungs abgeschaut, den man so ähnlich wie ein Whisky-Stone im Tiefkühlfach runterkühlen kann und dann ins Getränk geben und der kühlt dann quasi den Long-Ridden Gin Tonic oder so runter, aber ohne, dass er schmilzt und dadurch das Getränk am Schluss verwässert. Also das sind sozusagen diese zwei Varianten, warum wir mit unserem Granit-Gin und das Material Granit noch verbunden haben. Und was man beim Granit-Gin vielleicht in diesem Sinne oder in dem Medium noch erwähnen soll, ist, dass der Granit-Gin auch ganz, ganz stark mit Podcast als Medium und mit der Podcaster-Szene verbunden ist, weil es war im Jahr 2013, da waren mein Vater und ich auf der ProWein, das ist so eine der zwei großen Branchenmessen in Düsseldorf, und dann sind wir halt nach Hause gefahren. und ich wollte ihm das Medium Podcast so ein bisschen näher bringen. Und dann habe ich gesagt, okay, was wäre eine Podcast-Folge, die für ihn vielleicht interessant wäre? Und dann habe ich halt von den Kollegen vom Cocktail-Podcast die Gin-Folge mir runtergeladen und habe es ihm halt sozusagen vorgespielt. Und ich selber war ja damals noch nicht so nerdig drin, wie ich es jetzt bin. Und da haben wir quasi so erkannt, okay, was die eigentlich machen bei der Gin-Herstellung, ist eigentlich nicht viel anders als das, was wir seit Jahrzehnten machen in der Kräuterdestillate-Herstellung. Nur, dass sie als Hauptzutat halt den Wacholder hernehmen. Und wir haben eigentlich schon vor Jahrzehnten auch einen Doppelwacholder-Brand im Sortiment gehabt. Also warum sollte man denn das nicht auch nochmal machen? Dann haben wir halt gesagt, okay, wäre das vielleicht was? Ich war natürlich Feuer und Flamme, weil ich meine, das ist klassische bayerische Spirituosen, Sachen wie Bärwurz, Blutwurz, Kümmel, Obstler und so weiter und so fort. Das ist ja schon ganz nett, aber als junger Menschen hat mich das jetzt nicht sofort super vom Hocker gerissen. Und beim Thema Gin war ich halt sofort hellhörig, weil mir dachte, hey, da können wir eigentlich mal das, was wir können, auch mal zeigen und haben mal was, das vielleicht nicht ganz so angestaubt ist als Kategorie. Genau, dann hat es noch ein bisschen gedauert, weil mein Vater war erst gar nicht so sehr Feuer und Flamme. Der hat da immer ein bisschen auf die Bremse getreten und hat gesagt, ja, aber sollen die Leute uns das denn abnehmen, jetzt einen Gin herzustellen und so weiter und so fort. Das ist doch total untypisch für uns. Und das war ja die Zeit, da hat er nicht jetzt irgendwie jeder Kollege und sein Bruder einen Gin auf dem Markt gehabt, sondern das war schon noch was sehr, sehr Spezielles. Also wie gesagt, wir sind ganz, ganz am Anfang von der deutschen Gin-Welle. Und irgendwann hat meine Mama dann gesagt am Mittagstisch, ach, Geweide Reinhard, jetzt hab dich halt nicht so, überleg mal, wie du noch jung warst. Da haben wir auch nicht lang rumgetan, sondern dann haben wir es einfach probiert. Und ich habe halt monatelang an meinem Vater hin argumentiert und Zahlen und Prognosen und so weiter. Und das hat alles nicht viel weitergebracht. Und meine Mama hat halt diesen einen Satz gesagt und dann hat er gesagt, naja, okay, dann machen wir es halt. Und eben Februar am Valentinstag 2014 haben wir den Granit-Gin dann auf der Finest Spirits in München sozusagen dem Publikum vorstellen können.
Also dann auf jeden Fall ein großes Hoch auf die Mama vom Stefan Penninger. Ohne die hätten wir jetzt diesen grandiosen Gin nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also großes Lob an die Dame und die Erfolgsgeschichte geht weiter. Also da wurde sich dann wirklich was getraut und tatsächlich wurden sie belohnt für das, was sie versucht haben.
Also wir waren, also wie gesagt, mein Vater war zunächst sehr skeptisch und wir haben das auch ganz, ganz konservativ eigentlich erstmal durchgerechnet. Wir haben gesagt, okay, wenn wir im ersten Jahr, wir werden 5000 Flaschen davon verkaufen, dann haben wir so plus minus unser Investment und so weiter herin und wir haben halt quasi gezeigt, dass wir sowas auch können und ob das dann auf dem Markt Erfolg hat oder nicht, davon sozusagen, das war, ich habe mir schon was davon versprochen, aber es konnte ja niemand davon ausgehen, dass der Gin in den letzten 3, 4, 5 Jahren, also so dermaßen durch die Decke geht. Und wie gesagt, wir haben damit gerechnet, wenn wir 5000 Flaschen im ersten Jahr verkaufen, dann ist das alles super und dann sind wir happy und dann haben wir gezeigt, was wir können. Brot- und Buttergeschäft ist ja unser Penninger Bluewurz eigentlich. Naja, und dann war es so, dass wir im ersten Jahr gleich 20.000 Flaschen von dem Gin verkauft haben. Also der Erfolg x-fach übertroffen, die Erwartungen. Aber es geht ja nicht nur um die reinen Zahlen, die wir damals hatten, sondern es ging auch darum, dass wir sozusagen im Markt gesehen haben, wie unglaublich aufnahmefreudig sowohl die Endkunden als auch die Händler, die Fachhändler, die Supermarkteinkäufer und so weiter waren. Weil wir sind es halt gewohnt. Wir sind eine Firma, die sehr, sehr viel Umsatz über den Lebensmitteleinzelhandel macht, also über die Edekaner, über die Rewes. Und da ist es halt immer so, die sind immer sehr, sehr skeptisch, wenn man mit neuen Produkten daherkommt. Die sagen, ja, Herr Penninger, das ist ja eine tolle Idee, aber Sie müssen wissen, wir haben keine Gummiregale, wir können nicht alles reinballern. Also zeigen Sie uns erstmal in 1, 2 Märkten, dass es funktioniert und dann schauen wir mal drüber. Und beim Granit-Gin oder bei Gin zu der Zeit war das schon was ganz was anderes. Da hast du eigentlich nur gesagt, ja, wir haben jetzt einen Gin. Und dann haben die gesagt, ah ja, cool, super, schicken Sie uns doch mal einen Artikelpass rein. Also ein Artikelpass ist so eine Art, ja, so eine Liste mit den ganzen Spezifikationen eines Produkts, damit die das halt sozusagen aufnehmen können. Und dann haben wir halt den Artikelpass hingeschickt und normalerweise vergehen dann wochenlang gar nichts, dann ruft man hinterher und irgendwann kriegt man dann ein paar Testmärkte zugeteilt und wenn das Produkt dann geht, dann geht vielleicht mehr. Und da war halt 2 Tage, nachdem wir den Artikelpass hingeschickt haben, war halt die Freischaltung für die Edeka Südbayern zum Beispiel schon da. Und wir konnten quasi alle Supermärkte in Südbayern von der Edeka damit beliefern. Also das war was, was für uns vorher völlig undenkbar war. Und mit Gin zu der Zeit und mit dem Produkt hat es halt auf einmal funktioniert. Und ja, wie gesagt, dann ist der Markt halt erst eigentlich so richtig explodiert. Und hat uns mit Penninger eigentlich, hat unseren Namen Penninger eigentlich in Regionen bekannt gemacht, wo wir vorher halt eigentlich überhaupt nicht aufgetreten waren.
Zum Abschluss unseres Interviews hat der Stefan dann noch ein paar Tipps für uns, für euch, wie man den Granit Gin am allerbesten mischt, mit welchen Tonics man den besten Geschmack erzielt und ob man da noch Botanicals mit reinpacken sollte.
Also ich muss sagen, dass für mich der Granit Gin ganz, ganz hervorragend im Gin Basil Smash funktioniert, eben weil er diese Kräuternote hat, die halt mit dem Basilikum wirklich ganz, ganz wunderbar harmoniert. Aber natürlich weiß ich, dass es halt ein Basil Smash ist, immer ziemlich viel Aufwand, den mache ich auch nicht jeden Tag. Wenn ich einen Gin Tonic nehme, nehme ich normalerweise ein relativ trockenes Tonic, also zum Beispiel das Schweppes Dry oder die kräuterlastigen Tonics, dieses Fever Tree Mediterranean oder so, das funktioniert ganz gut. Man kann es aber auch ganz wunderbar mit ein bisschen lieblicheren Tonic Waters kombinieren, zum Beispiel mit dem Thomas Henry Elderflower oder mit den anderen Holunder Tonics. Und was ich noch ganz gern mache, ist auch unser Signature Drink zum Granit Gin. Das ist, man nimmt quasi einen Gin Tonic und gibt noch einen Schuss Schlehenlikör hinzu. Also man macht sich sozusagen in Anführungsstrichen seinen eigenen Slow Gin Tonic mit dem Granit Gin und natürlich idealerweise mit unserem Schlehenlikör. Dann hat man noch ein bisschen fruchtige Süße auch noch mit dabei. Also es muss ja nicht immer so hundertprozentig staubtrocken sein.
A super Story. Also muss ich sagen, finde ich immer gut, wenn die Leute einfach dann machen und dann so belohnt werden. Und guter Gin, also ich habe den mal geschenkt bekommen von Freunden. Ich finde den echt gut, lecker. Also tolles Interview. Freut mich, dass wir den Kollegen bei uns in Folge 2 als Interviewgast hatten.
Ja, super. War ein sehr sympathisches Gespräch und ich kann den Granit Gin auch nur empfehlen. Ich habe ihn auch schon häufiger probiert. Das ist eine ganz leckere Angelegenheit.
Es ist immer wieder unglaublich, was für Geschichten hinter diesen Gins irgendwie stecken. Also ich habe ja heute wieder 3 mitgebracht und 3 komplett unterschiedliche Geschichten.
Mhm. Na dann, bin ich gespannt. Erzähl uns doch mal, was du mitgebracht hast.
Also, ich habe ja schon gesagt, ich habe einen aus Deutschland. Ich finde, das werde ich, glaube ich, die nächsten Folgen so machen. Ich bringe mal so einen aus Deutschland mit, so überregional. Dann gucke ich mal, was hier bei uns aus der Region irgendwie. Da haben wir ja auch einige.
Grasen wir die Region.
Sagen wir so, die nächsten 10 Folgen kriegen wir da bestimmt irgendwie auch mit vorgestellt. So ein bisschen, so ein bisschen Heimatverbundenheit sollen uns unsere Zuhörer hoffentlich zugestehen oder tun sie bestimmt. Und dann einen internationalen. Und heute aus Deutschland den Mampe. Und zwar Mampe hat verschiedene Gins mittlerweile. Und ich habe mitgebracht den Mampe Kudamm 15 Gin. Zu Mampe muss man eigentlich sich das mal angucken im Internet. Also das ist wirklich toll gemacht. Das ist eine Geschichte. Da gibt's tolle Videos. Die machen Social Media super Sachen. Es sind mittlerweile 2 Chefs, die das die Marke quasi wiederbelebt haben. Der Tom, das ist einfach ein Unikat, so ein richtig Berliner Unikat. Wir sind auf den Kudamm Gin aufmerksam geworden, also wir, meine ich, meine Frau und ich, weil wir mit unseren Kindern in Berlin waren und saßen abends an der Hotelbar und haben gesagt, naja, trinken wir einen Gin Tonic. Irgendwas hier aus Berlin. An
der Hotelbar abends mal machen
kann. Ja, wenn die Kinder dann quasi im Bett sind und man hat mal ein paar Minuten für sich, mal gemütlich noch den Abend ausklingen lassen, einen schönen Gin Tonic. Und wir wollten was aus der Region trinken, also aus Berlin. Den einen oder anderen kannte ich schon. Und dann habe ich gefragt, ja, was gibt's denn noch so? Und dann stand da dieser Mampe. Und in dem Fall eben der Mampe Kudamm 15. Und dann haben wir den getrunken und der hat uns richtig gut geschmeckt, sodass wir am nächsten Tag in den kleinen neuen Schniekenladen, wie sie ihn nennen, in Berlin-Mitte, in den Hackischen Höfen, reingegangen sind in den Mampe-Store sozusagen und haben dann eine Flasche mitgenommen. Weil den gibt's auch nur in Mampe, wollte ich schon sagen, in Berlin zu kaufen. oder online. Und Mampe ist eine Traditionsspirituosenmarke. Angefangen hat das Ganze so ungefähr 1850, einen kleinen Tick früher, mit einem Magenbitter namens Bittere Tropfen. Und eigentlich war es quasi eine Medizin, wie ja im Gin-Bereich vieles so ein bisschen in der Apotheke angefangen hat, hat auch die Spirituose Mampe mit Bittere Tropfen ihren Anfang da genommen. Die haben über die Jahre und Jahrzehnte ihr Sortiment an Spirituosen massiv ausgebaut, teilweise bis zu 80 verschiedene Sorten an Spirituosen, also alles Mögliche. Das ging bis in die 1980er ziemlich erfolgreich. Es gibt sogar einen Film mit David Bowie, wo auch ein Mampe-Produkt eine wichtige Rolle spielt. Kann man alles auf der Website sehen. Dann ging es so ein bisschen bergab. Dann wurde das Ganze verkauft an verschiedene Großkonzerne, Dornkart, Behrensen und so weiter und so fort. Und die Marke verschwand immer mehr von der Bildfläche. Da wurden viele Fehler gemacht. Und bis es sozusagen eigentlich in der Versenkung verschwunden war. Und dann 2012 stolperte einer der beiden jetzigen Eigentümer, wie gesagt, Tom, wie sagt mir den Nachname, habe ich mir aufgeschrieben, in den Lohmar, stolperte mit seinem Kollegen Frank Zechel über diese Markenrechte, die zum Verkauf standen von Mampe. Und dann haben die beiden diese Marke gekauft und sind jetzt dabei, seit ein paar Jahren das Ganze wieder aufzubauen. Die haben Mampes neue Heimat, also die haben mitten in Kreuzberg in einer alten Brauerei die Brennerei wieder aufgebaut und brennen da eben verschiedenste Spirituosen jetzt und haben eine coole Location geschaffen, die sie auch vermieten und mit Events und so weiter und so fort, wie man das halt heute dann macht. Macht dann gleich eine Lifestyle-Marke drauf. Und
auch Lifestyle ist die Flasche auf jeden Fall auch. Also wenn man sie sieht, ist sie auf jeden Fall Lifestyle.
Ja, sie hat so ein paar Elemente, kann ich gleich noch was dazu sagen. Was ich auf jeden Fall ganz spannend fand, ist, warum heißt der, also sie haben mehrere Gins, es gibt den Mampe Standard Gin sozusagen, der ist auch nicht so teuer, ist auch ein ganz guter, mal so ein Einsteiger Gin. Und dann haben sie ein paar verschiedene Editionen, unter anderem eben diesen Kuhdamm 15, der uns jetzt am besten geschmeckt hat. Und warum heißt der so? Mampe ging sogar so weit in ihrem ganzen Markenuniversum. In den 1920er Jahren gab es in ganz Deutschland verteilt Mampes gute Stuben. Also im Prinzip so Kneipen von Mampe selber. Und eine war eben am Kuhdamm 15. Und dort hat man eben auch in 1920er Jahren schon Gin quasi verkauft. Und gerade an dieser Location hat man einen besonderen Gin gehabt. Und nach diesem Originalrezept wurde dann eben jetzt dieser Mampe Kuhdamm 15 wieder neu aufgelegt. Relativ wenige Botanicals, eigentlich nur neben Wacholder, Koriander, Kardamom und Zitrusschalen. Aber ein ziemlich straighter Gin, schmeckt lecker und die Flasche, Mampe hat verschiedene Spirituosen in dieser schwarzen Tonflasche. Was besonders markant ist, ist dieser kleine Anhänger oder diese kleine Halskette sozusagen. Mhm. Um den Hals der Flasche ist ein weißer Elefant. Das kommt daher, dass Mampe zu seiner Hochzeit irgendwann mal zwei Elefanten an den Berliner Zoo gestiftet hatte, nämlich Karl und Mampe. So hießen die beiden Elefanten, benannt nach dem Gründer Karl Mampe. Und daher dieser Elefant, der ziert auch das Logo und man sagt sich, dass die Leute auch schon diese, weil es die in verschiedenen Editionen gibt, diese Anhänger auch schon gesammelt werden und so weiter. Also ganz, ganz netter,
schöne Idee,
ganz netter Gag. Was wäre für mich so der Vorschlag, wie sollte man den trinken? Perfect Serve. Ich würde sagen, damit wir ein bisschen in Berlin bleiben, ein schönes Thomas Henry Tonic Water dazu, weil das auch mit den Zitrusnoten das ganz gut unterstützt und einfach noch vielleicht ein bisschen Scheibe Zitrone oder eine Zitronenschale mit dazu und man hat einen schönen Sommerdrink. Das war Nummer eins. Das war
Klingt sehr verlockend. Der
Mampe Kuhdamm 15. So, jetzt habe ich hier oben das schöne Siegel. Da ist oben noch so ein schönes Siegel. Das habe ich jetzt gerade mal abgerissen. Na ja, gut, mal wieder drauf. Klebt wieder. Den zweiten hier aus der Region. Ein besonderer Gin. Das ist der Soil and Soul Handcrafted Riesling Gin. Ist jetzt kein Gin, wo man sagt, da steht jetzt gleich eine ganze Marke dahinter, wie bei Mampe, sondern es ist ein Weingut, und zwar das Weingut Trenz aus Johannesberg, hier bei uns in der Nähe aus dem Rheingau. Und die haben zusammen mit der Birkenhof-Brennerei aus dem Westerwald diesen Soil and Soul Handcrafted Riesling Gin kreiert.
Sieht auch ein bisschen aus wie ein Riesling.
Ja, weil er hat eine etwas andere Farbe. Er ist etwas gülden, würde ich sagen. Mhm. Ja, weil, das kommt daher, der wird für 8 Monate in einem Eichenholzfass nochmal gelagert, nachdem er destilliert wurde. Und hat eine Riesling-Infusion bekommen. Und zwar vom Johannesberger Vogelsang Riesling Spätlese trocken. Das ist der Wein, der noch dort als Infusion mit dazukommt. Welche genauen Mengen ist natürlich Betriebsgeheimnis und so weiter und so fort. Auch eine relativ überschaubare Anzahl an Botanicals, Wacholder, Grapefruit, Kumquat und rosa Pfefferbeeren, aber eben noch diese Riesling-Infusion und dann zusätzlich eben noch, wie das im Weinbereich so schön heißt, im Holzfass ausgebaut, also 8 Monate in diesem Eichenfass gelagert. Die Flasche ist ja eher eine klassische Flasche, Design, ja, ist jetzt nicht mein Favorite, aber ist okay. Soil and Soul, also Boden und Seele, soll wohl ein bisschen das repräsentieren, was sie in diesen Gin reingesteckt haben. Der Riesling braucht einen guten Boden und der Boden macht viel aus für den Riesling, der da drin ist. Und die Seele braucht man, um eben so ein Genussprodukt herzustellen. Daher leitet sich wohl der Name ab. Hat 44% Volumenalkohol und gibt's hier in der Halbliterflasche. Ich muss sagen, ich bin ein absoluter Gin-Tonic-Fan, ja klar. Aber bei dem ist es tatsächlich so, den kann man auch mal ganz gut pur trinken. Also ich weiß nicht, ob es jetzt an dieser Riesling-Infusion liegt oder, also der hat einfach einen schönen, weichen Geschmack, selbst wenn man ihn pur trinkt. Und ansonsten würde ich empfehlen, vielleicht einen Fever Tree Mediterranean, weil er hat nicht so viele Botanicals und er kann diese Kräuter von dem Fever Tree Mediterranean, glaube ich, ganz gut noch ergänzen. Und ja, da ist Kumquat drin. Kumquat kriegt man ja auch immer mal wieder, jetzt gerade im Sommer. Ja. Oder Grapefruit kann man auch nochmal sozusagen als Zutat nochmal mit dazugeben. Und dann hat man auch da wieder einen ganz schönen Drink. Könnte ich mir so ganz gut vorstellen, oder habe ich auch schon im Winter getrunken, weil er eben auch durch diese Eichenfass- und Barrique-Note schon auch so ein bisschen, ja, nicht nur für den Sommer.
Ich hatte ihn auch schon, kann ihn auch echt gut weiterempfehlen, im Winter wie im Sommer.
Und last but not least, der dritte im Bunde, ist der, oder The Botanist. Ein schottischer Gin, kommt aus einer sehr berühmten Whisky-Destillerie. Und ich musste vorhin im Internet nochmal genau nachhören, auf YouTube und auf bestimmten Webseiten, wie man denn jetzt diese Destillerie ausspricht. Ich bin jetzt nicht so der Whisky-Kenner. Die Whisky-Kenner unter euch werden jetzt ein bisschen lachen. Wahrscheinlich mache ich es jetzt doch falsch, obwohl ich es mir 5-mal angehört habe, wie es ausgesprochen wird. Also die Destillerie heißt Bruichladdich. Es wird Bruichladdich geschrieben, aber es wird wohl Bruichladdich ausgesprochen, okay, also.
Ist nicht so wichtig. Inhalt ist wichtig.
Der Inhalt ist wichtig, aber diese Destillerie ist halt sehr, sehr berühmt für Whisky und die haben eben auch diesen Gin gemacht. Die kommen von der Insel Islay, also es ist eine kleine schottische Insel und der The Botanist heißt ja übersetzt der Botaniker und tatsächlich ist es so, dass die einen Botaniker angestellt haben in der Destillerie, in der Brennerei, der handverlesen auf der Insel die Botanicals, 22 Stück an der Zahl, einsammelt zu einer bestimmten Zeit. Haben sie auch auf der Website ein schönes Video und kann man sich alles irgendwie angucken. Und die werden sozusagen dort vor Ort ja eingesammelt und gepflückt und mit der Hand alles zusammengestellt, um dann eben, ein Teil davon kommt eben in den Gin, also in den Alkohol und wird mazeriert und ein Teil kommt in einen großen Sack und wird dann eben beim Aufsteigen des Alkoholdampfes gehen die restlichen Botanicals geben dann sozusagen in dieser Form ihren Geschmack an den Gin ab, sodass rundrum ein sehr, sehr würziger, sehr schöner schottischer Gin entsteht. Und so ein bisschen Auszug aus den Botanicals habe ich mal rausgesucht, mal übersetzt. Also Apfelminze, Kamille, Holunder, Ackerdistel, Birke, Ginster, Weißdorn, Heidekraut, also man merkt schon sehr viel so, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, so eine wilde schottische Insel, der Ozean peitscht und diese ganzen Kräuter und Wildkräuter wachsen da irgendwie drumherum und ja.
Aber wächst doch ganz schön viel da oben auf der schottischen Insel.
Ja, wie gesagt, muss man sich auf der Website mal das Video anschauen, was da so alles irgendwie wächst und gedeiht und wie das dann in den Gin kommt. Was ich einfach toll finde, ist diese Flasche. Also es ist wieder, wir hatten ja in der Folge 1 auch so einen aus französischen Gin, Citadel mit der tollen Flasche, diesmal wieder eine Wahnsinnsflasche, finde ich. Ganz anderes Design, als man es klassisch von einer Gin-Flasche irgendwie kennt. Vor allen Dingen die Begriffe der Botanicals sind in Latein, also die lateinischen Begriffe für die Botanicals sind außen quasi so, weiß gar nicht, was das für eine Technik ist, aber auf jeden Fall sind sie erhaben, die Buchstaben, und sind rund um die Flasche sind die ganzen Begriffe wie Tana, Cetum, Vulgare und so weiter und so fort. Also sind die ganzen Botanicals hier außen als erhabene Buchstaben auf der Flasche drauf. Und das finde ich,
fühlt ist sich einfach spannend an.
Ja, fühlt sich spannend an, ist ein Hingucker im Gin-Regal und deswegen, ja, und weil er eben auch sehr lecker schmeckt und ich ihn wirklich gerne mag, habe ich ihn heute mitgebracht. Und er hat 46% und den gibt's in der 700 Milliliter Flasche. Also diese Flasche gibt's nicht in verschiedenen Größen, sondern das ist die 700 Milliliter Flasche. Ich würde ihn tatsächlich mit einem Fever Tree Indian kombinieren, also eher mit einem klassischen Tonic, und dann kann man wieder gucken, was an Botanicals drin ist. Vielleicht Minze, Zitronenmelisse, vielleicht auch ein Salbei. Also irgendwas, was so ein bisschen so dieses Kräutrige hat, was so ein bisschen diese Wildnis, das Wilde sozusagen verkörpert. Der Slogan vom The Botanist ist auch Wild, Foraged and Distilled. Und Wild, Foraged heißt eben, ja, handgesammelt und distilled, also destilliert. Also aus der Wildnis, handgesammelt, destilliert. Ist so das Motto von dem Gin. Und ich finde ihn einfach toll.
Ich wäre bei der Apfelminze. Auf jeden Fall. Das wäre ein Versuch wert. Ich kenne ihn nämlich persönlich noch nicht, aber klingt sehr gut.
Ich mache mal auf, kannst du mal riechen.
Ich schnupper mal ein wenig.
Ist wirklich auch ein schöner, klassischer Gin. Wacholder kommt gut raus. Und
ja, riecht auch gar nicht scharf. Riecht echt interessant.
Ja, also ich kenne jemanden, einen Bekannten von mir, das ist der einzige Gin, den der hat immer 2-3 Flaschen zu Hause stehen, und nur von dem.
Wirklich?
Weil er gesagt, so ja, er hat ganz viele probiert und das ist sein Lieblingsgin und den trinkt er jetzt. Ja. Der ist auch irgendwie Jäger im Hobby, vielleicht hat das irgendwie den Bezug zu diesem wilden, keine Ahnung.
Könnte sein.
Also muss jeder für sich herausfinden, ich kann euch nur ans Herz legen, probiert ihn mal, bildet euch eure eigene Meinung und dann werdet ihr schon sehen. Das war die Gin-Vorstellung von unseren drei Gins heute.
Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr seid ein bisschen inspiriert, was Neues auszuprobieren.
Beim letzten Mal hatten wir hier so als Rausschmeißer den blöden Witz, den ich erzählt habe. Hast du heute vielleicht mal irgendwas etwas Intelligenteres oder so?
Ja, kein Witz, sondern ich hätte einen Tipp für euch. Und zwar, wenn ihr euch für Gins interessiert und oder euch dafür interessieren möchtet, dann hätten wir einen App-Tipp für euch. Die App heißt
Ginventory.
Und genau, da könnt ihr einfach die Namen von einem Gin eingeben, wenn ihr euch nicht gut auskennt. Könnt euch komplett darüber informieren, was für Tonics kann man nehmen, was für Botanicals. Kann noch ein bisschen nachlesen zu dem Gin. Also es ist gerade für Anfänger oder für angehende Gin-Kenner eine gute App, um vieles nachzuschlagen.
Ja, und für alle, die ein bisschen angeben wollen, kann man auch in der App quasi angeben, welche Gins man im Schrank hat. Oder man kann auch sagen, welche Gins man auf die Wunschliste setzen will. Also ich wüsste nicht, was ich ohne diese App noch machen würde. Naja, Spaß beiseite. Aber es ist schon gut, kann man euch empfehlen. Schaut es euch mal an. Ginventory in den diversen App-Stores verfügbar.
Genau, dann.
Das war's schon wieder. Ging schon schnell vorbei. Folge 2. Wir freuen uns, wenn ihr dranbleibt, uns vielleicht auf der Website www.gintalk.de besucht oder auf unseren Social Media Kanälen. Und dann sagen wir tschüss, bis zur nächsten Folge.
Ja, bis dahin.
Macht's gut. Ciao.